im letzten Aktuell, habe ich es angekündigt. Und Miriam hat es vorhin auch gesagt, wir machen so wie eine kleine Mini-Predigtreihe über unsere Lieblingsstelle. Und der Sinn ist, vielleicht lernt ihr uns so gerade noch einmal ein bisschen anders kennen und kommt noch ein bisschen anders einen Einblick über in unser Leben. Und ich glaube auch, man kann so ein bisschen unser Herz entdecken. In meinem Fall habe ich den Psalm 1 ausgewählt und ganz, ganz ehrlich, das ist gar nicht einfach, wenn man sich muss auf eine Bibelstelle beschränken. Also so zwischen 1. Mose und nachher eine eigentliche Offenbarung habe ich ziemlich vieles gern und ganz wenigs, vielleicht so Namensregister, wo ich jetzt nicht gerade als Lieblingsstelle markieren würde. Aber trotzdem, der Psalm 1, das ist ein Psalm, wo ich immer wieder hinkomme, wo mich immer wieder neu anspricht und eigentlich seit meiner Bekehrung mit 22 nie mehr richtig losgelassen hat. Und wenn ich mich muss auf eine Stelle wirklich beschränken, dann ist es der Psalm 21. Psalm 1. Dort, wo ich angefangen habe, also nach meiner Bekehrung mit 22, habe ich angefangen, die Bibel lesen. Und als erstes habe ich dann den Römerbrief gelesen. Ich habe gedacht, ich nehme etwas Einfaches zum Anfang. Und ich glaube, ich habe natürlich nicht alles verstanden. Aber ich bin augenblicklich fasziniert gewesen von dem Römerbrief, von dem Aufbau, vom Inhalt. Und als nächstes habe ich mich dann im Prediger gestürzt. Und das ist schon fast eine schwermütige Lektüre. Aber auch die hat mich irgendwie fasziniert. Die Weisheit, die Logiken. Ja, genau. Und dann bin ich dann schon gleich richtig Psalmen los, die entdecken. Und es gibt verschiedene Lesetypen. Ich weiss nicht, was ihr für einen Lesetyp sind. Oder was du für einen bist. Ich bin so ein von vorne Beginner. Aber ich weiss, es gibt die, wenn sie einen Roman oder einen Krimi lesen, die müssen zuerst am Schluss schauen, wer denn vielleicht der Mörder ist, oder welche zwei das zusammenkommen tun, oder ob es ein Happy End gibt oder nicht. Und erst dann haben sie die Ruhe, so das ganze Buch von vorne her zu lesen. Aber ich als von vorne Beginner bin dann relativ gleich mal auf Psalm 1 gestossen, wenn man so mit den Psalmen anfängt. Und die 6 Vers, die haben mich wirklich seither nie mehr in Ruhe gelassen. Ich habe dann den Psalm 1 sogar eine Zeit lang als Poster an die Wand gehängt und habe ihn wirklich mehrmals täglich den Namen gelesen. Ich habe ihn so ziemlich vom ganzen Zimmer her immer wieder gesehen und immer wieder die Worte gelesen, weil sie mich wirklich so bewegt haben. Und trotzdem, wenn jetzt jemand von euch zu mir kommt und sagen, versuche mal zu sagen, was denn die Faszination von diesem Psalm für dich so ausmacht, muss ich sagen, oh, das kann ich irgendwie gar nicht in Wort fassen. Das ist echt schwierig zu sagen, wieso mir der Psalm so fest angetan hat. Vielleicht findet ihr es heute raus in der Predigt, dann könnten wir es noch einmal sagen. Ich bin froh, wenn ich einen Tipp bekomme. Ja, genau. Ich finde es spannend, wie viele verschiedene Themen in dem Psalm 1 angeschnitten werden. Ich habe da mal so ein eine Auflistung gewagt, was da alles für Themen drinstecken. Es geht ums Glücklichsein. Das ist etwas, das erwähnt wird. Die Gefahr, sich schlechten Menschen anzuschliessen, ist ein Thema. Es geht um ein tieferes geistliches Leben, das angesprochen wird. Gottes Wort als geschriebenes Wort ist ein Thema. So ein tiefes, intensives Bewegen von einem Gedanken, von einem Bibeltext. Fruchtbar sein, erfolgreich sein, Wasser als Lebensquelle, ewiges Leben haben, das Los von den Gottlosen, das Endgericht ist ein Thema und dass Gott den Weg von seinen Kindern kennt. Hey, 12 Themen, 0,0 habe ich gefunden in diesem Psalm. Und die Liste, die ist überhaupt noch nicht abschliessend, weil desto länger und desto tiefer in so einem Psalm oder in einem Bibeltext, dass man graben tut, seine Nase reinstecken tut und auch mit Gott im Gebet darüber ringen tut, desto mehr kommt an den Tag. Und ich glaube, euch ist klar, und vielleicht hoffen einige auch, dass ich heute Morgen nicht ganz alle Themen dran nehme, weil es würde wirklich länger dauern. Also ich mache es nicht, ich kann euch wirklich da, ja, das versichern. Aber etwas möchte ich anschauen, und vielleicht etwas, was noch etwas grundsätzlicher ist, als so schon Einzelthemen, die ich hier aufgelistet habe. Wenn man den Psalmen so liest, dann finden wir wie zwei Teile. Zwei Teile werden sichtbar. Und zwar einisch die gute Seite der Gottesfürchtigen und einisch die schlechte Seite der Gottlosen. Es ist so wie Tag und Nacht. Licht und Dunkelheit. Ja, und ich habe eine Predigt überschrieben mit, und Miriam hat schon sehr schön aufgenommen, haben wir den Maßstab verloren. Haben wir den Maßstab verloren. Und mit Maßstab ist natürlich nicht so ein Doppelmeter gemeint, obwohl man es meinen könnte. Und mit wir sind nicht nur wir in diesem Raum gemeint, sondern es ist beidmal grösser gedacht. Es geht um den grundsätzlichen Maßstab. Also das, was Gott bei der Schöpfung bereits in uns hineingelegt hat. Gott hat, als er die Welt, als er die Menschen gemacht hat, seinen Maßstab in uns hineingelegt. Und da machen wir jetzt gleich ganz, ganz schnell noch kurz einen Abstecher in den Römerbrief. Ganz ohne geht es nicht. Römer 2, 15, dort steht, durch ihr Verhalten zeigen sie, gemeint sind Menschen, die nicht an Gott glauben, teilweise werden es Heiden dann genannt in der Bibel, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Das bedeutet nichts anderes, als wir von Gott ein Gewissen bekommen haben. Dass wir wirklich so einen Maßstab in uns hineingelegt bekommen haben, um gut oder falsch zu können unterscheiden, wenn wir wollen. Das ist auch etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Er hat uns nicht dazu gezwungen. Wir dürfen es unterscheiden. Doch die Frage ist jetzt, haben wir den von Gott gegebenen Maßstab, das von Gott gegebene Gewissen von Recht und Unrecht verloren? Und ich habe gedacht, wir machen mal rasch ein bisschen Stimmungsbild, dass ich mal ein bisschen weiss, wie wir das vielleicht so sehen. Wer denkt, dass wir den von Gott gegebenen Maßstab ein Stück weit verloren haben, dürfen wir mal die Hand aufstrecken. Jawohl. Und wer denkt, dass wir ihn total noch in uns haben? Okay, das ist doch sehr eine eindeutige Sache. Und ich schließe mich euch an. Ich denke auch, dass die Welt den Maßstab verloren hat und, ganz tragisch, immer noch mehr verlieren tut. Und ich denke, wir Christen, wir leben ja auch in dieser Welt. Und wir stehen somit auch in Gefahr, den Maßstab zu verlieren. Ja, ich glaube sogar, es ist wichtig, dass wir uns den Maßstab immer wieder vor Augen führen. Und eine ganz gute Möglichkeit dafür ist eben der Psalm 1. Und so starten wir jetzt hier in den Psalm 1 hinein. Ich habe schon gesagt, es gibt wie zwei Seiten, eine gute, eine böse Seite, einen Tag- und eine Nachtseite. Und starten tue ich mit der Tagseite, die ist einfach die schöner. Zu der Tagseite gehören Vers 1, 2, 3, und die Hälfte, der erste Teil vom Vers 6. Und das ist bereits mehr als die Hälfte vom Psalm 1, gehört somit zu der Tagseite, zum Guten. Ich glaube, die Bibel greift da auch etwas vor. Das Gute wird gewinnen am Schluss. Also, schauen wir mal die Versen an, die da zu dieser Tagseite gehören. Ich lese sie euch vor. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Und dennoch 6a, über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Was mich da besonders ansprechen tut, ist gerade am Anfang das Wort glücklich. Gerade das erste Wort von Vers 1. Andere Übersetzungen tun teilweise mit wohl dem. Schon fast so ein bisschen, ja, ein sehr ernsthafter Ratschlag. Also, du musst ihm folgen, sonst ist es nicht gut. Oder noch andere Übersetzungen, die teilweise mit selig ist übersetzen. Aber selig ist nicht im Ganzen so im Sprachgebrauch, finde ich heutzutage. Aber mit glücklich, das trifft es sehr, sehr genau. Mit dieser Übersetzung, die finde ich sehr gut. Der Psalm 1 ist eben eine Einladung an alle Menschen, die möchten glücklich sein. Das sind ziemlich viele, glaube ich. Ich glaube, es möchten alle Menschen glücklich sein, oder? Und somit ist der Psalm 1 eine Einladung an alle Menschen. Es ist natürlich noch nicht ganz definiert, was denn das Glück jetzt da ist. Wir hören erst Anfang, glücklich ist. Wir wissen noch nicht, was das Glück ausmacht. Aber trotzdem, wir alle Menschen möchten glücklich sein. Ja, Psalm 1 spricht alle Menschen an, so wie die Bibel selber, so wie Gott selber, so wie der Tod von Jesus nicht exklusiv war, sondern für alle Menschen zu haben wäre, wenn wir es dann annehmen würden. Also, wir sind beim Glück. Und jetzt ist die Frage, wie beschreibt der Psalm 1 denn das Glück? Und ich finde, wir erfahren zwei Sachen. Wir erfahren zum einen, was wir nicht tun sollen. Also wir sollen nicht auf den Rat von Menschen hören, die Gott nicht achten tun. Und wir sollen uns kein Beispiel nehmen am Leben der Sünder. Und wir sollen uns nicht mit Spöttern abgeben. Und auf der anderen Seite dann beschreibt der Psalm 1 aber auch, was wir sollen tun. Nicht nur, was wir nicht sollen machen, sondern auch, was wir sollen machen. Und dort steht, wir sollen Gottes Gebot halten und über sein Gesetz Tag und Nacht nachdenken. Und das klingt ganz einfach, oder? Das verstehen wir im ersten Mal lesen. Das ist irgendwie ein klarer Auftrag. So habe ich es eigentlich auch gern. Ich muss nicht lange studieren dafür. Da versteht man. Etwas sollen wir tun, etwas sollen wir nicht tun. Und beide Mal ist es klar, was gemeint ist. Aber ist es denn auch so einfach? Ich habe zum Beispiel mal den Satz aufgeschnappt. Wir Christen, wir lästern nicht. Wir tun einfach Gebetsanliegen austauschen. Ja, es hat mir ein bisschen etwas Wort. Es ist ein bisschen Wort dran. Es ist eben gar nicht so einfach, nicht zu spotten, sich daran zu halten. Oder wenn ihr euch noch zurückerinnern mögt, vor eurer Ehe, oder wenn ihr noch nicht verheiratet seid, sind ihr ganz aktuell drin. Wie sieht es aus beim Thema Sex? Ist es einfach zu warten damit, bis zum Bund der Ehe? Nein, es ist absolut schwierig. Und die Welt macht es uns noch viel schwieriger, da wirklich das zu tun, was Gott möchte. Wir Christen, wir werden mit Wert bombardiert, dauernd, wo komplett entgegengesetzt dem sind, was Gottes Wert, was die Werte in der Bibel sind. Und so ist es doch klar, dass wir voll immer in der Versuchung stehen und uns dann auch versuchen, ein Beispiel an dieser Welt zu nehmen. Und die Welt lehrt uns zum Beispiel auch, dass es absolut okay ist, zuerst einmal an uns zu denken. Die Welt sagt uns, das ist gut, denk zuerst einmal an dich. Weißt du, wenn es dir gut geht, dann ist schon mal sehr gut und dann kann man dann noch schauen, was noch darüber hinaus möglich ist. Ja. Und ich habe jetzt wirklich niemanden hier vor Augen, für das bin ich viel zu wenig lang da. Also es soll sich ja niemand auf die Füße treten gefühlt, was ich jetzt sage. Ist ein bisschen heikel. Aber weil ich gerade so neu bin, ist es noch glaubhaft, dass ich wirklich niemanden vor Augen habe. Aber es gibt Christen, die kommen in einen Gottesdienst und mit der Frage, was bringt das jetzt für mich? Was bekomme ich jetzt hier heute am Morgen? Und ich habe mir so überlegt, ist das wirklich die passende Frage, wenn man einen Gottesdienst besucht? Hat Jesus auch zuerst einfach an sich selber gedacht? Oder ist Jesus nicht viel mehr ein Diener gewesen, hat sich als Diener verstanden auf dieser Welt, um anderen Leuten zu dienen? Er hat dient und er hat sich aufgeopfert. Er hat sich geopfert, am Schluss sogar. Also besser wäre es doch, mit einer Frage in den Gottesdienst zu kommen, was möchte Gott heute am Morgen von mir? Was kann ich tun? Was kann ich einbringen? Was sind meine Möglichkeiten? Und was möchte Gott, dass ich tue? Und schon nur an diesen paar wenigen Beispielen finde ich zusammen sehr gut, wie wir eben zwar Christen sind, aber trotzdem zmitzt in dieser Welt mit allen Einflüssen leben tun und wie irgendwie unser Maßstab oder Gottes Maßstab, wo man möchte leben, bedroht wird. Dabei lohnt es sich, dran zu bleiben. Ich meine, niemand hat gesagt, dass es einfach ist, Christ zu sein. Und wenn es euch doch jemand gesagt hat, hat er gelogen. Es ist schwierig, Christ zu sein. Es gibt nämlich zwei Arten von Christen. Es gibt die Christen, die in einem Land leben oder in einem Gebiet leben, wo sie verfolgt werden. Und ich meine es wirklich ehrlich, Gott sei Dank, gehören wir nicht zu den Christen, die aktuell in einer verfolgten Situation leben müssen. Aber diese haben nicht einfach nur eine Ferienstimmung. Die nicht verfolgt leben, die gehören zu dieser Gruppe, die in der Versuchung leben tun. Und ich glaube, wir sind in dieser Gruppe. Wir sind die Gruppe, die in einer Versuchung leben tun. Und auch diese Prüfung, finde ich, ist schwierig. Dieser Versuchung immer wieder zu widerstehen, diesen anderen Wert, die der Welt her auf uns eindringen. Das ist keine einfache Aufgabe. So oder so, es lohnt sich, Gott treu zu sein, es lohnt sich, seinen Willen zu tun. Ja, es lohnt sich, Tag und Nacht über sein Gesetz wirklich nachzudenken. Und aus heutiger Sicht ist natürlich nicht nur sein Gesetz, also die ersten 5 Bücher Mose, Tora, sondern aus heutiger Sicht dürfen wir die ganze Bibel da dazu nehmen. Es lohnt sich, über die ganze Bibel darüber nachzudenken. Weil dann liegt auch ein Preis drinnen. Und da schreibt jetzt Vers 3 und Vers 6 an, noch einmal etwas über einen Preis. Zuerst möchte ich noch einmal 6 an uns in Erinnerung rufen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Und der Vers 3. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das sind wunderbare Verheißungen, die hier auf uns warten. Und ich finde, da wird jetzt tatsächlich auch wahres Glück beschrieben. Ich habe es vorne noch zurückgestellt, was denn wahres Glück ist. Vielfach überlegt man sich, was ist wahres Glück? Ist es Geld? Mengen, Unmengen viel Geld, immer mehr. Ist es Macht? Ist es Gesundheit? Ist es eine Kombination? Muss man alles drei davon haben für wahres Glück? Nein, wahres Glück ist es, wenn Gott über unseren Weg wachen tut und wenn Gott uns Gelingen schenken tut. Ich finde, das ist doch wahres Glück. Und dabei geht es nicht darum, dass wir nicht auch Rückschläge geben können in unserem Leben, dass wir nicht auch eine Krankheit haben in unserem Leben, dass wir nicht auch Trauer werden erleben in unserem Leben. Das alles kann, wird in einem Christ widerfahren. Aber schlussendlich wird es uns zum Guten dienen, so steht es im Römer 8, 28. Weil im Gegensatz zu den Gottlosen werden wir vor dem Gericht Gottes bestehen. Nicht, weil wir selber gut wären, nicht, weil wir es verdient hätten oder hätten können machen, sondern weil wir das Angebot von Jesus angenommen haben. Und da können wir Danke sagen dafür. Das ist so der Tag. Und jetzt kommen wir noch zu der Nacht, zu dieser Seite. Und Nacht, da erzähle ich ein bisschen weniger lang drüber, weil die Nacht ist kürzer, das ist in meinem Leben immer so. Der Tag ist länger als die Nacht. So ist es jetzt auch hier in der Predigt. Nacht, das sind 2,5 Verse. Ich möchte auch die euch zusammen schnell vorlesen. Vers 4, 5 und dann 6b, also der Schluss von dem Psalm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Gottlose Menschen, wie Spreu im Wind, sind so beschrieben. Sie treiben mit der Menge mit. Sie wählen den Weg vom geringsten Widerstand. Und sie scheuchen es, sich an Gott auszurichten. Das kostet etwas. Das braucht Energie. Ist nicht immer populär. Das ist nicht das, was sie möchten. Und während auf dieser Welt teilweise gottlose Menschen irgendwie alles erreichen können, so dunkeln sich manchmal. Und sie haben teilweise so wahnsinnig viel Erfolg. Und wir können wirklich sie fast als Beispiel nehmen. Das ist eben so eine Gefahr, die dann droht. Sagt der Psalm aber auch aus, dass dann spätestens beim Gericht Gottes ihr Höhenflug ein Ende hat. Und zwar ganz egal, wie hoch sie vorher geflogen sind, dann hat ihr Höhenflug ein Ende. Weil es steht da, ihr Weg führt ins Verderben. Und zwar eben egal, wie gut oder wie erfolgreich sie vorher gewesen sind. Und die grosse Tragik ist ja, dass Menschen, die nicht an Gott und nicht an die Ewigkeit glauben, einfach nur ein Leben lang, und das ist ein normales Leben, das ist irgend 80, 90 Jahre lang Zeit haben, sich auf dieser Welt da schon ein Paradies zu bauen. Weil der Wunsch, ein Paradies zu haben, im Paradies zu leben, der ist auch noch tief in uns Menschen innen verankert. Und wenn du nur das Leben hast, wenn du nicht darüber aus Glauben tust, dann kommst du in Stress, dann kommst du unter Druck. Du musst dann richtig etwas bewegen. Du musst ein Arbeitsleben lang krampfen, Geld verdienen, vorsorgen, dass dann, wenn du nicht mehr arbeiten musst, möglichst noch ein bisschen Paradies in diesem Leben hast. Du hast dann gar nicht so Zeit für Gott, gar nicht so Zeit vielleicht für andere Menschen. Man steht dann in der Gefahr, dass man etwas verpassen könnte. Oder dass man sogar übergangen werden könnte. Und das bringt mich wieder zurück zu der Ausgangsfrage. Haben wir unseren Maßstab verloren? Und jetzt meine ich nicht einfach nur alle Menschen, sondern jetzt meine ich wirklich auch uns Christen. Haben wir unseren Maßstab verloren? Weil manchmal kommt es mir so vor, als müssten auch wir in diesem kurzen, irdischen Leben uns schon alle Träume erfüllen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auch keine Zeit haben. Aber wir haben doch Zeit. Ich habe mir so überlegt, wir haben alle Zeit von dieser Welt. Und dann haben wir noch die ganze Ewigkeit dazu. Also wir haben Zeit. Wir sind eigentlich nicht so unter Druck. Wir müssen unser Leben nicht als 100 Meter Lauf leben. Es ist nicht schlimm, wenn du in deinem Leben nicht alle Kontinente bist bereisen. Es ist schön, wenn es gelingt oder wenn es dir Freude macht und du kannst es verwirklichen. Aber es ist doch nicht schlimm. Der Druck manchmal, der da irgendwie rum ist. Oder es ist nicht schlimm, wenn du dein ganze Leben lang nur mit einer Person intim bist. Auch da sagt uns die Welt etwas ganz anderes. Oder es ist nicht schlimm, wenn du etwas von deiner Zeit und von deinem Geld an andere Personen zuwenden. Oder der Kirche da zuwenden. Das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, nicht immer nur an sich selber zu denken. Das ist total okay. Es macht nichts, einmal einen ganzen Nachmittag lang nichts zu machen, sondern einfach nur Gottes Schöpfung anzuschauen. Und darüber zu staunen, wie er das gemacht hat, in eine Anbetung zu kommen und mal nicht produktiv zu sein. Das ist okay. Wir haben Zeit. Ich glaube, das ist jetzt ein schwieriger Satz, das ist ein Satz mit dreimal Glauben. Ich glaube, dass wenn wir Christen wirklich glauben, was wir glauben, könnt ihr folgen, dann muss das Auswirkungen auf unser Leben haben. Das glaube ich. Wenn wir wirklich glauben, was wir glauben, muss es Auswirkungen auf unser Leben haben. Wer an die Ewigkeit glaubt, und wir Christen, wir sollten unbedingt an die Ewigkeit glauben, der darf auch mit viel Zeit leben. Und der ist nicht unter Druck, sich das Paradies hier schon auf dieser Welt zu schaffen. Wir haben alle Zeit von dieser Welt und wir haben noch die ganze Ewigkeit. Dass die Welt den Maßstab verloren hat. Das ist klar. Das wird schon bei Adam und Eva und bei der, wo sie die verbotene Frucht essen, ganz klar beschrieben. Die Welt hat in dem Moment ihren Maßstab verloren. Doch wie sieht es bei uns aus? Bei uns, wir, die unser Leben Jesus übergeben haben und ihn eingeladen haben, dass er Herr über unserem Leben sein soll? Leben wir noch nach Psalm 1? Ja, nach Psalm 1 leben ist einfach. Die Frage ist einfach, leben wir nach der guten oder nach der bösen Seite von Psalm 1? Irgendwie finden sich alle da drinnen. Leben wir nach dem Maßstab der Welt oder nach Gottes Maßstab? Und falls du jetzt merkst, dass du nach einem falschen Maßstab lebst, nicht überall, nicht komplett, aber neu in einem Bereich in deinem Leben, dann lade ich dich ein, noch mit mir zusammen zu beten. Ich lade dich ein, zusammen mit mir vor Jesus zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten und ihn auch um Hilfe zu bitten, dass wir nach dem richtigen Maßstab leben können. Denn wie gesagt, ich glaube, es ist schwer für einen Christ in dieser Welt wirklich nach Gottes Maßstab zu leben und nicht dauernd bombardiert zu werden und in Versuchung zu geraten von dem, was uns die Welt so mitgeben tut. Und ich habe gesagt, es ist schwer, aber das Gute ist ja, wir müssen es auch nicht allein machen. Das dürfen wir nie vergessen. Jesus ist gegangen und hat gesagt, ich werde euch eine Hilfe schicken. Der Parakletos, der Heilige Geist. Und wir dürfen ihn haben. Und er tut uns helfen, dass es möglich ist, als Christ in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein. Und ihn können wir einladen, auch in dem Gebet, dass es gelingen mag, nach dem göttlichen Maßstab zu leben. Ich bete jetzt und ich mache so ein bisschen Pause zwischen ihnen und ich lade euch ein, wenn es euch angesprochen hat, leislich oder laut, fühlt euch frei, dort zwischen ihnen einfach mitzubeten mit mir. Jesus Christus, du weißt, wie wir unser Leben gelebt haben. Du weißt, ob wir auf den Tag oder auf der Nachtseite vom Psalm 1 unterwegs sind. Ja, Herr, und so kommen wir jetzt vor dich und bitten dich. Jesus, tut mir leid, als ich wie später war. Und es tut mir leid, als ich auf den Rat der Gottlosen gehört habe. Und es tut mir leid, als ich am Leben der Sünder ein Beispiel genommen habe. Vergib du mir, Jesus. Und hilf mir, das wahre Glück aus Psalm 1 zu finden. Und ich will sein wie ein Baum, pflanzt an deinem Lebenswasser. Und ich will Jahr für Jahr reiche Frucht bringen. Und Herr, ich wünsche mir, dass du über meinen Weg wachen tust. Amen.